Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, an diesem Abend, wenn wir uns treffen, dann thematisieren wir gerade, was bedeutet es zu beten, Fürbitte zu tun, ganz konkret auch für Kranke zu beten. Das hat uns das letzte Mal beschäftigt. Und heute schauen wir uns eine Frage an, die aus unserem letzten Mal so entstanden ist und aufgekommen ist. Ist es immer Gottes Wille zu heilen? Wer kann sich erinnern, dass diese Frage aufploppte? Und ich hatte ja versprochen, dass wir das machen. Und da ich letzten Sonntag gesagt habe, dass man seine Versprechen halten muss, konnte ich mich jetzt auch nicht vor diesem Thema drücken. Ist es immer Gottes Wille zu heilen? Das ist ein sehr delikates Thema. Es ist kein einfaches Thema. Es wird heute sehr tief gehen. Ich werde euch sehr tief in die Schrift führen, weil wir die ganze Schrift brauchen, um auf diese Frage eine gute Antwort zu finden. Dieses Thema wird heiß diskutiert und heiß debattiert, wenn Christen an diesen Punkt kommen, weil da Überzeugungen aufeinandertreffen, die schier nicht zusammenpassen wollen. Und ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Und deswegen werde ich an einer oder der anderen Stelle auch ringen um Worte. Weil es ist das eine, theoretisch über Heilung zu sprechen oder an seinem Schreibtisch die Dinge sich aufzuschreiben. Etwas anderes ist, mit Menschen konfrontiert zu sein, die vielleicht auf Heilung warten, aber sie einfach nicht eintritt und dann spricht man über dieses Thema. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen brauche ich auch die Gnade Gottes, hier uns durchzunavigieren und bete auch, dass er mir die rechten Worte gibt. Ja, wir haben es mal gestriffen. Aber sagt man gestreift? Nicht gestriffen. Ein Russlanddeutscher ist auch am Striffen, ja, nicht nur am Striffen. Sagt man nicht, dass man ein Thema gestriffen hat? Ja. Wo sind die Russlanddeutschen, die mir die Hand heben und sagen, ich bin mit dir? Die Hamburgerin ist jetzt auch mal kurz. Oder ist das Nordisch vielleicht? Wie würdest du es sagen? Du wirst auch, Holger, du? Heißt es, dass man ein Thema gestriffen hat oder gestreift hat? Wie würdest du es sagen? Gestreift? Ja. Hier ist eine Entzweiung in der Ehe. Ja, das müsst ihr klären, bevor ihr ins Bett geht, ja. Ja, genau, es ist schon ein Platz zwischen ihnen, ja. Also das recherchiere ich noch einmal. Genau. Es wäre auch einfacher, wenn wir einfach bei diesem Thema jetzt bleiben, ja. Genau. Bei dieser Frage, ist es immer Gottes Wille zu heilen, könnte man sich durchaus die Frage stellen, ist das nicht ein sehr theoretisches Thema? Weil die Themen, die wir in letzter Zeit, in den letzten Wochen forciert haben, waren eher praktische Themen. Dass wir auch gleich in die Tat schreiten können. Wie kann ich für einen Kranken beten? Wie kann ich Fürbitte tun? Und da wird es noch andere Themen geben, die sehr in das Praktische gehen. Und jetzt kommt so ein Thema, und da könnte man meinen, das ist doch recht philosophisch, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass diese Frage viel mehr mit Praxis zu tun hat, als wir vielleicht am Anfang denken. Denn die Antwort auf diese Frage hat einen Effekt auf mich als Beter und wird auch einen Effekt haben auf den Kranken, für den ich bete. Gläubige, die besonders Wert darauf legen, diese Frage, ist es immer Gottes Wille zu heilen? Gläubige, die Wert darauf legen, diese Frage mit Nein zu beantworten, tendieren nämlich dazu, und das ist einfach Fakt, das kannst du beobachten, tendieren dazu, weniger für Kranke zu beten. Es kommt ihnen nicht so schnell in den Sinn, weil sie Antworten gefunden haben, die ihnen diese Krankheit irgendwie erklären und rechtfertigen, dass sie da ist und dass sie auch ihren Platz haben darf. Und deswegen bin ich nicht so motiviert, ins Gebet zu gehen. Und entsprechend wird auch weniger Gottes wundervolles Eingreifen erwartet. Ist in den Gemeinschaften, die auf diese Frage schnell zu einem Nein kommen, ist es immer Gottes Wille? Nein, wirst du das sehen. Es wird weniger für Kranke gebetet. Und darum ist es auch kein Zufall, dass in diesen Gemeinschaften es auch oft wenig oder kaum Erfahrungen gibt, was es bedeutet, dass Menschen geheilt werden. Du wirst Gemeinden finden, wo du fragen kannst, wer wurde in den letzten 10 Jahren durch Gebet geheilt? Und die Leute können dir nichts sagen. Und das hat oft was mit diesen Fragestellungen zu tun, welche Antwort ich darauf finde. Auf der anderen Seite, Gläubige, die besonders Wert darauf legen, diese Frage schnell mit einem Ja zu beantworten, werden zwar sicherlich häufiger Heilungen erleben, weil sie mutiger für Kranke beten, können aber auch in Kranken starke Verletzungen hervorrufen, wenn die versprochene Heilung ausbleibt. Was sind das für Verletzungen? Enttäuschung von Kirche oder von Gemeinde? Man wird zornig auf Gott, weil er ja einem etwas vorenthält, was er einem eigentlich verspricht. Und nicht selten Schuldgefühle, weil es liegt ja an einem Versagen meinerseits, dass diese versprochene Heilung nicht eintrifft. Und man kann sich drehen und wenden, wie man möchte. Gemeinden, die schnell zu einem kräftigen Ja und sonst nichts kommen, werden diese Resultate erleben, dass kranke Menschen kommen und sie gehen resigniert und manchmal zerstört nach Hause aus einem dieser Gründe. Deswegen müssen wir ganz sorgfältig schauen im Neuen und im Alten Testament, was Gott zum Thema Heilung sagt und was er verheißt und was er verspricht. Lasst uns mal bei dieser Position bleiben. Wie kommt man eigentlich darauf, zu sagen, Gott will heilen? Also in der Regel, ist egal welche Seite du wählst, sind es Menschen, die oft auch eine Überzeugung aus der Schrift haben. Natürlich kennen wir alle diese Christen, die die Schrift nicht interessiert und reden einfach das, was sie wünschen und denken und was sie gehört haben vom Hörensagen. All das gibt es. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden von Leuten, die wirklich auch gewissenhaft sind. Da hat man ja schon die Überzeugung, meine Überzeugung sollte mit der Schrift gedeckt sein. Und dass Menschen um die Ecke kommen und sagen, ja, ich denke wirklich, dass Gott heilen will. Und dann schauen, woher haben sie diese Überzeugung? Gibt es Hinweise in der Bibel, die einen dazu veranlassen, auf so eine starke Aussage zu kommen? Und dass Gott einen ausgesprochenen Heilungswillen hat, erkennt man schnell, wenn man einen Streifzug durch die Bibel macht. Schon allein, wenn wir uns Gott selbst anschauen, wie er sich präsentiert. Gott hat den Eigennamen, er hat ja unterschiedliche Namen, wie er sich bezeichnet. Einer seiner Eigennamen ist Jahwe oder Jehova, wie du das auch übersetzen möchtest. Ich bleibe meistens bei Jahwe, weil es dann für keine Missverständnisse sorgt. Jahwe Rapha. Vielleicht schon mal gehört? Ja. Was bedeutet der Herr, der dich heilt? Das ist sein Name. Wenn Gott sich einen Namen gibt, nicht weil er ihn irgendwie schön findet, weil er sich einfach gut anhört, Jahwe Rapha, und auf Hebräisch hört sich irgendwie gefühlt auch alles schön an, so wie wir unsere Namen auswählen, oftmals für unsere Kinder, ja, ist immer mehr auch so, welche Bedeutung das hat, aber es muss auch vor allem schön klingen. Den Herrn interessiert nicht, ob das schön klingt, sondern ob es mit seinem Wesen deckungsgleich ist. Ob das, wie er sich selber bezeichnet, auch übereinstimmt mit dem, was er in seinem Herzen trägt. An den Namen sollen wir ihn erkennen. Deswegen sind die Namen, die uns der Herr gibt über sich selber, nicht relativ, sondern sie sollen uns auch Hoffnung kommunizieren. Und eine Hoffnung, die nicht ins Leere läuft, sondern auch ihre Erfüllung findet. Weil Gott der ist, von dem er sagt, dass er es ist. Gott Rapha, Gott, der heilt. Und dieses Wort, Jahwe Rapha, finden wir in 2. Mose 15, 26. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Denn Jahwe Rapha heißt es hier im Hebräischen. Also ein Wort an Israel ist klar, Auszug aus Ägypten, die Plagen, hat man im Hintergrund noch irgendwie, was dort alles passiert ist. Und Gott gibt hier ein Versprechen, angeschlossen an mir sollt ihr auch die Segnungen empfangen, die mich ausmachen in meinem Wesenszug. Und natürlich, wenn wir weitergehen in der Heilsgeschichte, dann werden wir natürlich auf Jesus stolpern, der
in einer maximalen Weise den Heilungswillen Gottes darstellt. Und insofern sind die Personen, die sehr stark sagen, es ist Gottes Wille zu heilen, sind sehr stark von Jesus begeistert, Jesus geprägt, Jesus zentriert und schauen, wie hat er es gemacht? Und ich möchte keinen anderen Standard, ich möchte Jesus. Ich möchte Jesus nachfolgen, komme was wolle. Und durch Jesus hat Gott seinen Heilungswillen sehr stark offenbart. In Jesaja 53, Vers 4, ist noch Altes Testament, aber prophezeit schon nach vorne, was dieser Christus bringen wird. Es heißt, unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Das ist das, was dieser Messias tun will. In dem Heilungsdienst von Jesus sehen wir, dass das genau eintrifft. Dass er die Krankheiten auf sich nimmt, dass die Leiden und Schwachheiten und die Gebrechen ihm nicht egal sind, sondern er sie von den Menschen wegnimmt. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 38, und das sollte uns zu denken geben, wenn wir über die Frage nachdenken, ist es Gottes Wille zu heilen? Johannes 6, Vers 38 sagt Jesus, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Was hat Jesus getan? Jesus hat geheilt. Jesus hat Menschen gesund gemacht. Und er sagt, ich tue das, was ich den Vater im Himmel tun sehe, und ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und insofern ist es folgerichtig zu sagen, es ist Gottes Wille, dass Menschen gesund werden. Es ist Gottes Wille, dass Menschen heil werden. Und insofern kommen dann Christen auf den Trichter, dass sie sagen, jawohl, deswegen bete ich, weil ich weiß, Gott will, dass Menschen heil werden. Phil Moore, ein Theologe, der sich sehr stark auch mit diesen ganzen Themen beschäftigt, sagt, weder Jesus noch die Apostel lehnten jemanden ab, der zu ihnen kam, um Heilung zu erbitten, indem sie ihm sagten, es sei nicht Gottes Wille oder noch nicht an der Zeit, ihn zu heilen. Im Gegenteil, es wird uns immer wieder gesagt, dass Jesus alle Krankheiten heilte, die zu ihm kamen, und dass die Apostel ebenfalls alle Kranken heilten, die zu ihnen kamen. Und das ist schon interessant, ja? Wenn du eher zu dieser Nein-Fraktion gehörst, dann denkst du, es ist vielleicht nicht Gottes Wille. So, ja, wo siehst du so, dass Jesus oder die Apostel so sprechen? Wo siehst du so eine Reaktion, da kommt jemand, will um Heilung, es ist noch nicht Zeit. Sondern die Reaktion ist eine andere. Hände, Öl, beten. Sag mal, jetzt sehr läppisch, ja? Dadurch kommt man, und die haben viel, viel Schriftbeweis, viel Schriftlast, um auf diesen Trichter zu kommen. Gott will heilen. Dass Jesus alle Kranken heilte, alle Leidenden zu sich nahm und alle gesund gemacht hat. Matthäus 4, Matthäus 8, Matthäus 9, Matthäus 12, Matthäus 14, Lukas 4, Lukas 6. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich anschaut, wie Jesus mit Krankheit umgegangen ist, wenn man sich jede Begegnung anschaut, wo Krankheit ihn berührt oder wo er mit Krankheit konfrontiert wird, da sehen wir nie, dass er in einer Art friedlichen Haltung der Krankheit gegenübertritt. Krankheit hat Jesus immer behandelt wie einen Feind, wie eine Bedrohung, wie etwas, was nicht Platz nehmen soll, was in seiner Gegenwart nicht bleiben soll. Es ist immer eine Kampfesansage an die Krankheit, dass sie gehen soll. Und damit sehen wir ja in Christus, sehen wir ja auch, wie Gott ist, wie der Vater im Himmel ist, wie er zu Krankheit sich stellt, wie er sich dagegen positioniert. Und er sagt ja auch, wenn das Reich Gottes angebrochen ist, dann wirkt er diese Zeichen, dass Dämonen gehen und auch, dass Kranke gesund werden. Und aus diesem Grund sagen die Vertreter, die diesen Heilungswillen Gottes so betonen, dass man auch in dieser Überzeugung in diese Fürbitte für andere gehen sollte. Dass man nicht darunter schrauben sollte, weil Jesus es honoriert, wenn man überzeugt ist, dass Gott heilen will. Ich zitiere nochmal den Phil Moore, der sagt, Jesus weist nie jemanden zurecht, der zu ihm kommt, weil er sich zu viel erhofft, sondern nur, weil er zu wenig glaubt. Versteht ihr? wenn da jemand ist mit großem Glauben und alles in die Waagschale wirft, das wird gelobt. Aber wenn jemand da herkommt und sagt, das wird eher dann kritisiert von Jesus. Und so, weißt du, mit wem du es hier gerade zu tun hast? Sind Zweifel angebracht, wenn du mich siehst und was ich tue, wie ich handle? Und ein Beispiel können wir vielleicht auch bei dem Apostel Johannes sehen. Dieser Vers beschäftigte uns schon einmal, ich glaube letztes Mal, 3. Johannes 2, dort heißt es, Geliebter, er schreibt einer Person, Geliebter, ich wünsche, diese Vokabel ist dasselbe wie ich bete. Das ist interessant. Also dasselbe Wort. Ich wünsche oder ich bete. Geliebter, ich wünsche oder ich bete, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Ihr könnt euch vielleicht noch an diesen Vers erinnern, die ihr letztes Mal dabei wart. Okay, Johannes sieht, dass diese Person Seele erfüllt und frei und er hat den Anspruch, dass es dem Leib genauso geht wie der Seele. Und jetzt ist interessant, dass er hier sagt, nicht, das ist irgendwie nur meine Hoffnung, sondern ich bete. Schreibt Johannes. Wenn du den ersten Johannesbrief liest und in Kapitel 5 ankommst und die Verse 14 bis 15 liest, dann siehst du, dass Johannes seine Leser dazu auffordert, die Dinge zu beten, die im Willen Gottes sind. Wenn ihr Dinge im Willen Gottes betet, dann sollt ihr auch glauben, dass ihr sie schon empfangen habt, weil es halt Gottes Wille ist. Und es ist interessant, dass Johannes selber zu jemandem sagt, ich bete, dass du im Prinzip, ich verkürze, gesund bist. Man könnte an dieser Stelle sagen, dass dieser Wunsch oder dieses Gebet von Johannes, dieses vollkommene Wohlergehen, eine Reflexion dessen ist, was er über Gott glaubt. Ja, Gott will heilen, das glaube ich und deswegen bin ich so kühn und bete das hier in diesem Brief mit der Erwartung, dass es seinem Leib, seinem Körper genauso gut geht wie seiner Seele. Wir sollen ja schließlich das erbeten, was Gottes Wille ist. Das hat derselbe Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, schon gesagt. Bitte. In Markus 16 steht das, was du meinst, glaube ich zumindest, dass das die Passage ist. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden oder es wird ihnen besser gehen. Da gibt es, kann man so und so sagen, einige sagen, okay, das bedeutet, dass es nicht eine komplette Wiederherstellung meint, sondern zumindest eine Erleichterung. Andere sagen, dass diese Sprache eigentlich meinen soll, dass es in diese Richtung geht und dann, dass es zu einer vollkommenen Wiederherstellung kommt. Lass uns mal am Ende des Abends gucken, wie wir solche Verse dann einordnen. Weil jetzt kommen wir, so wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie kommen überhaupt Leute darauf zu sagen, es ist Gottes Wille zu heilen. Immer. Nicht links, rechts, immer. Und wir sehen, selbst wenn wir schon ganz viele Verse in unserem Kopf haben, wo wir sagen, aber hier und aber dort, aber dies, sehen wir allein das betrachtet, mal diesen strengen Blick auf diese Passagen, wie Jesus und wie die Apostel umgegangen sind, kann man auf diesen Trichter kommen, dass es durchaus Gottes Wille ist, Gottes Anliegen, Gottes Herzensschlag ist, Menschen zu heilen. Sodass ich allein von der Schrift nicht sagen könnte, wenn jemand sagt, Gott will heilen, so, ja, das sehe ich im Alten und im Neuen Testament, dass das sein Wunsch und Wille ist. Und in Jesus sehe ich, dass das auch passiert ist. Im Korintherbrief gibt es diese Passage, dass Paulus von einem Stachel oder einem Pfahl im Fleisch spricht, wo er dreimal bittet und der Herr nimmt diesen Pfahl oder diesen Stachel nicht weg und sagt, lass dir meiner Gnade genügen. Wir werden heute uns mit dieser Passage gar nicht beschäftigen. Aus welchem Grund? Weil die Theologen sich sehr streiten darüber, was das überhaupt ist, dieser Pfahl im Fleisch. Viele sagen, er war krank und das, aber das ist alleine vom Text gar nicht so leicht zu sagen. Wir können gerne uns mal einen ganzen Abend, und den brauchen wir dann auch, uns diese Theorien anschauen, was ist naheliegend, was dieser Pfahl eigentlich sein soll. Ja, aber es ist insofern hilfreich, dass egal, was es am Ende ist, ja, gibt es Situationen, wo wir nicht wissen, warum die Dinge nicht gehen, die gehen sollten aus unserer Sicht und Gott uns aber Gnade geben kann, durch Situationen durchzugehen. Ja, aber es ist sehr lohnend, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ich habe es bewusst heute nicht reingenommen, weil man kann schnell aufs Glatteis kommen, wenn man zu spezifisch hier wird. Genau, deswegen bitte ich um Nachsicht. So, jetzt, wir haben es ja eben gerade, Vertreter derer, die sagen, Jahwe Rapha, Gott heilt, es ist sein ausgesprochener Wille, das sehen wir in Jesus, multipliziert in den Aposteln und in der frühen Gemeinde sowieso, wenn wir die Bibel betrachten. Es ist Gottes Wille zu heilen. Diese Überzeugung, und jetzt wird es, glaube ich, interessant, diese Überzeugung ist manchmal so stark, dass es für Vertreter dieser Sichtweise schier undenkbar scheint, dass Gott irgendwie in Erkrankung involviert sein könnte. Denn wo Gott am Werk ist, ist Krankheit nicht vorhanden. So, das ist das Mindset, das ist die Vorstellung, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und wir haben auch einige Verse auf der Seite, ich sag mal, wie so eine Waage. Ja, wo der Herr wirkt, muss Heilung gehen. Also, dass Gott irgendwie nicht Heilung will, sondern diese Erkrankung und dass er sogar der Initiator oder der Sender von Krankheit ist. Keine Chance. So sehr ich auch wirklich den Heilungswillen Gottes befürworte und im Heilungsgebet auch für außerordentlich wichtig achte, dass wenn du für Heilung betest und gar nicht glaubst, dass Gott hier ein Anliegen für hat, dann wirst du schnell aufhören mit Beten um Heilung. Genauso, wenn du nicht glaubst, dass der Herr die Sünder liebt, dann wirst du dem Sünder auch nicht von der Liebe Gottes erzählen. Versteht ihr? Also sehr ich den Heilungswillen Gottes für wichtig erachte, halte ich die bislang dargestellte Sichtweise zu verkürzt. Wir müssen uns schon die Mühe machen, die ganze Bibel zu Rate zu ziehen. Es gilt darum, den ganzen Ratschluss Gottes sich anzuschauen und auch mit den Passagen fertig zu werden, die scheinbar in einer Art Widerspruch stehen zu dem, was wir eben gerade alles gehört haben. Und wer das AT, also Alte Testament und das Neue Testament, komplett liest, wird feststellen, dass Gott derjenige ist, der als souveräner Regent, Gebieter und Herrscher, alles lenkt, alles kontrolliert, alles steht in seinen Büchern, nichts geht an ihm vorbei, sein Wille wird hinausgetragen. Er kontrolliert die Dinge, er plant die Dinge, jedes Müh, jedes Haar, er weiß darum und er ist aktiv in seiner Schöpfung am Werk. In Daniel 4, Vers 32 lesen wir, nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Gottes Wille wird umgesetzt auf jeder Ebene. Er verfährt mit dem Menschen, wie er es will. Wir haben hier nicht so eine Vorstellung im Christentum, dass wir ein Reich Gottes hätten und ein Reich Satans, was auf Augenhöhe gegeneinander streitet. So denken viele Christen, aber die Bibel selber zeichnet nie so ein Bild. Gott ist immer König. Gott steht immer über den Dingen. Ja, es kommt zum Kampf, es kommt zum Streit, aber nie mit der Frage, wie mag das wohl ausgehen? Wird der Herr es auch wirklich schaffen? Ich lese es zwar in der Offenbarung, aber mal schauen, ob er auch genug Kraft hat, das auch durchzusetzen. Diese Vorstellung gibt es nicht und deswegen heißt es auch im Neuen Testament Epheser 1, Vers 11, dass Gott alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Nicht vieles, nicht manches, sondern alles. Das heißt, alles, was existiert, alles, was geschieht, wirkt er nach dem Rat seines, und dann haben wir wieder dieses Wort, seines Willens. Okay? So, wenn das wahr ist, dann müssen wir prüfen, ob Krankheit auch in der Verfügungsgewalt Gottes steht und er sie auch entsprechend seines Willens gebrauchen oder senden kann. Und dazu möchte ich auf einige Lichter, ich möchte einige Lichter werfen ins Alte Testament. Wenn wir ins 2. Mosebuch gehen, Kapitel 9, sind wir konfrontiert mit dem Volk Israel im Land Ägypten. Jeder kennt die Geschichte aus dem Kindergottesdienst, wenn du im Kindergottesdienst schon in Gemeinde warst, dass es dort zu heftigen Plagen kam. Wer hat eigentlich diese Plagen geschickt? Von wem kamen sie eigentlich? Wie ist es passiert, dass Menschen auf einmal, wie es in 2. Mose 9, Vers 9 heißt, dass sie Krankheiten hatten und Geschwüre an ihrem Körper? Wer hat das eigentlich geschickt? Es war der Herr. Gott hat Krankheit gesendet. Durch seine Propheten warnt Gott regelmäßig sein Volk, dass wenn sie nicht umkehren und von ihrer Bosheit ablassen, dass er heftiges Verderben über sein Volk bringen wird und er oft warnt, dass sie durch Pest umkommen wird. Unsere aktuelle Bibellese Hesekiel ist krass voll, auch mit diesen Gedanken. Also unsere aktuelle Bibellese im Hesekiel-Buch thematisiert genau das. Ihr werdet durch Schwert sterben, ihr werdet hungern und ein Drittel wird durch Pest sterben. Wer ist eigentlich der Sender dieser Pest? Ist Gott hier passiv am Werk, dass er sagt, das ist aber schlimm, dass das passiert? Natürlich ist das schlimm, aber Gott ist aktiv, um Krankheit zu platzieren. Hannah, in 1. Samuel 2, Vers 6, bekennt selber, dass Gott es ist, der tötet und lebendig macht. Tod auch als eine letztendlich abschließende Form von Krankheit, ist etwas, was in Gottes Verfügungsgewalt steht. Der Tod ist nicht etwas, worüber Gott keine Macht hätte, sondern wenn jemand stirbt, dann geht das nicht an Gott vorbei. Gott ist in gewisser Weise aktiv an diesem Prozess beteiligt. Es ist nicht so, dass Gott dass er einfach nur Zuschauer ist. Gott tötet, Gott macht lebendig. Ich weiß nicht, wie vollmundig du das bekennen würdest draußen auf der Straße. Gott macht lebendig, Halleluja. Aber würdest du dann in die andere Richtung, oh Gott tötet? Nee. Es geht sogar so weit, dass wir in 1. Samuel 16, Vers 14 lesen, dass Gott dem König Saul einen bösen Geist sendet. Ich sag nicht, dass ich das alles erklären kann. Ich sag auch nicht, dass ich das alles verstehe. Aber ich sehe, dass Gott in seiner Souveränität auf eine Art und Weise handelt, wie es in meinem Denken oft nicht Platz hat. Wo ich eher sage, nee, das sind Dinge, die sind maximal getrennt vom Herrn. Und damit hat der Herr gar nichts zu tun. Das ist eher eine fremde Macht, die hier sich infiltriert. Nein, der Herr sendet sogar Irrgeister. Wie ist das möglich? Bis hin, dass wir bei Elisa sehen, dem großen Propheten in 2. Könige 6, Vers 18, dass er zu Gott betet, dass er andere Menschen mit Blindheit schlagen soll. Und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Ich weiß nicht, wie du vor diesem Abend gedacht hättest. Wahrscheinlich wäre deine Antwort, dass der Herr sagt, Elisa, sowas machen wir nicht. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Gott sendet Blindheit. Gott verfolgt einen Plan mit Krankheit. Ob das einem gefällt oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Schrift spricht davon, dass Krankheit eine Facette ist im Plan Gottes, dessen er sich bedient, um zu seinem Ziel zu kommen. Okay, Altes Testament. Bevor du jetzt sagst, Pastor, wir leben doch im neuen Bund. Schauen wir uns im Neuen Testament an, was es zu bieten hat. Ja, bitte. Was hat er erlebt? Ach so. Genau, daran musste ich auch denken. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, er hat Bibeln geschmuggelt, hat auch gebeten, mach sie blind. Aber die wurden nicht physisch blind, sondern so wie die Augen gehalten, ja? Wie du siehst, aber doch nicht siehst. Aber in unserem Beispiel geht es um physische Blindheit. Und wir werden sehen, dass diese krassen Formen von Krankheit, ich will nicht blind werden. Ich würde ganz vieles zulassen. Ich würde auch ganz vieles abgeben. Aber ich will nicht blind werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sehen im Neuen Testament, dass Gott fortfährt und auf dieselbe Art und Weise wirkt wie im Alten Testament. Und das ist nicht verwunderlich, weil der Herr sich nicht ändert. Was? Ach, Hiob. Ich habe Jürgen verstanden. Hiob. Auf Hiob kommen wir ganz zum Schluss zu sprechen. Der Musterschüler will schon zum Finale einläuten. Ja, geh nach raus. In Lukas 1. Zacharias ist nicht einverstanden, was der Engel ihm sagen möchte. Dass sie ein Kind bekommen. Lukas 1, 20. Ja, was passiert denn da? Er verstummt und er kann nicht mehr sprechen. Das ist nicht etwas, was aufgrund dämonischer Belastung irgendwie passierte, sondern weil der Herr ihn verstummen ließ. Apostelgeschichte 5, vielleicht eine der markigsten Passagen, wo Hananias und Sapphira Teil von Gemeinde von Gott für ihren Ungehorsam sogar getötet werden. Gott tötet und macht lebendig. Gott ist nicht einfach nur passiv. Er bringt sehr strenge Dinge in das Leben der Gemeinde und wir sehen, dass sich alle eine extreme Ehrfurcht wuchs in Apostelgeschichte 5, wie heilig der Herr ist. Die Heiligkeit des Herrn ist im Alten Testament genauso heilig wie im Neuen Testament. Wir vergessen es nur manchmal. Der Herr ist durch und durch heilig. Und ohne Jesus könnten wir keine Minute in der Gegenwart Gottes verweilen. Paulus in Apostelgeschichte 9, Vers 8, er hat seine erste Begegnung mit unserem heilenden Jesus. Und dieser Jesus, der den Willen des Vaters tut, Menschen heilt, Menschen gesund macht, die erste Begegnung mit diesem heilenden Jesus ist, dass Paulus an Blindheit erkrankt. Das ist etwas, was nicht ins Konzept passt. Das passt nicht zu den Passagen, die wir vorher gelesen haben. Es soll doch eine Begegnung sein, die eher lebensspendend ist, aufbauend, erfrischend. Ich weiß nicht, wie du Leuten Werbung machst von Jesus, aber stellst du ihnen in Aussicht, hey, wenn du den Herrn Jesus erlebst als allererstes, ja, dann kannst du blind werden. Aber das ist das, was das Neue Testament uns kommuniziert. Jesus kann so dramatisch in unser Leben einwirken, auf einmal verlieren wir unser Augenlicht. Die Begegnung mit Jesus macht blind. In 1. Korinther 11, Vers 30 sehen wir eine Begebenheit, wo die Gemeinde Abendmahl feiert und das auf eine sehr schlechte Weise tut und im Prinzip das Werk Jesu durch ihr Verhalten mit Füßen tritt. Und es heißt in dem Text 1. Korinther 11, Vers 30, dass die Christen daraufhin schwach, krank wurden und sogar verstarben. Gott sendet Krankheit in seine Gemeinde, um ihnen auch Lektionen auf den Weg zu geben. Offenbarung 2, Vers 22, da sehen wir, wie Jesus Briefe schreibt an seine Gemeinden. Und wir haben ja die ganzen Sendschreiben durchgearbeitet. Und die Gemeinde in Thyatira hat auch ihr Fett abgekriegt von Jesus. Jesus musste sehr Klartext hineinsprechen und er sagt dort, dass wenn die Leute in der Gemeinde nicht umkehren werden, dass er sie aufs Krankenbett werfen wird. Das ist der Jesus, der durch alle Landen gegangen ist und die Kranken um sich geschart hatte, ihnen die Hände aufgelegt hatte und alle geheilt hatte. Auf einmal ist es der Jesus, der davor warnt, ich kann dich genauso gut aufs Krankenbett werfen und kann Krankheit verwenden in deinem Leben. Das ist nicht das, was wir wünschen. Das ist auch nicht das Bild, was wir gerne von Jesus zeichnen. Aber wenn wir wissen wollen, wer Gott ist und wer Jesus ist, müssen wir sehen, Krankheit kann von Gott auch kommen und ist nicht etwas, was völlig außerhalb seines Wirkungsbereichs liegen würde. Als letzte Passage dazu möchte ich, es wird noch einige andere geben, aber ich möchte gerne noch in Apostelgeschichte 13 mit euch. In Apostelgeschichte 13, Vers 9 bis 12 haben wir eine interessante Begebenheit, wie Paulus auf jemanden reagiert, auf einen Magier reagiert, der ihn an seiner Evangelisation hindern will. Er ist nicht einverstanden, dass Paulus rumerzählt von Jesus und versucht ihm die ganze Zeit den Job schwer zu machen. Und schaut mal, was Paulus in der Kraft des Heiligen Geistes so tut. Seine Gewohnheit war, für Menschen zu beten und sie zu heilen. Apostelgeschichte 13, Vers 9 bis 12. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt. Alles, was jetzt kommt, ist ein Resultat der Geistesfülle. Ja? Ist nicht irgendwie, ja, Paulus ist auch manchmal schwierig und auch menschlich. Nein. Alles, was jetzt kommt, ist Produkt von Geistesfülle. Er blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach: Du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe die Hand des Herrn, nicht von irgendjemand anderen, nicht Satan oder so, sondern die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Das ist etwas, was wir nicht eigentlich in das Repertoire der Apostel hineinlegen, so wenn wir morgens aufwachen und gefragt werden, was haben die Apostel gewirkt in der Kraft des Heiligen Geistes? Da fallen uns viele Dinge ein. Mir fällt nicht Apostelgeschichte 13 ein. Aber nur weil es mir nicht einfällt, heißt es nicht, dass es nicht auch Teil ist der Offenbarung Gottes. Und er sagt, die Hand des Herrn ist auf dir. Man würde meinen, nein, 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 Paulus, es ist eigentlich ein Produkt des Satans. Nein, dieser Mann war schon ein Sohn des Satans und er konnte sehr gut sehen. Aber die Wirkung Gottes in seinem Leben hatte das Resultat, dass er auf einmal blind war, krank war. Gott verfolgt auch mit Krankheit Ziele. Er hat Pläne, die er vollbringt. Also, dieser Streifzug allein zeigt eigentlich schon endgültig, Gott ist der souveräne Herr über Himmel und Erde. Damit haben wir auch angefangen. Und auch über Leben und Tod und natürlich auch über Gesundheit und Krankheit. 2. Mose 4, Vers 11, vielleicht eine der Kardinalpassagen für dieses Thema. Da sprach der Herr zu Mose, als er mit Gott fightete, weil er nicht reden kann. Ihr kennt vielleicht diese Passage. Sagt der Herr zu Mose, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Auch wenn ich das jetzt hier vollmundig predige, ja, ich finde, das ist eine sehr schwere Wahrheit. Wenn jemand blind zur Welt kommt, Gott ist da involviert. Wenn jemand taub zur Welt kommt, mit Behinderung zur Welt kommt, wir haben in der Regel nicht dieses Bild, dass Gott da irgendwie involviert ist. Gott ist involviert. Gott hat Pläne. Gott hat Ziele. Gott weiß das Ende schon am Anfang. Andrew Wilson, ein sehr toller Prediger, der übrigens auch sehr stark im Heilungsdienst ist, sagt, die Behauptung, dass Gott niemals für menschliche Krankheiten verantwortlich ist, kann nicht aufrechterhalten werden, wenn man die biblische Lehre betrachtet. Das führt, wenn wir uns das anschauen, führt unweigerlich zu einer Frage, ob wir es hier nicht mit einem fetten Widerspruch zu tun haben. Auf der einen Seite das Herz Gottes, was wir in Jesus finden. Und auf der anderen Seite diese Wahrheit über Krankheit, die von Gott ausgehen und andere Menschen trifft, was uns für uns hart zu hören ist. Bevor wir uns diesen Widerspruch anschauen, muss eine andere Frage noch geklärt werden. In den meisten Beispielen, die wir eben gerade gehört haben, bis auf diesen letzten Vers aus 2. Mose, dass Gott taube Blinde auch macht, ja? Alle anderen Verse, wenn du gut zugehört hast, würdest du dich melden und sagen, ja, Waldemar, aber das war auch alles immer Gerichtshandeln Gottes. Richtig? Es waren immer Konsequenzen für Sünde und Schuld. Es ist wichtig zu beobachten, dass diese Maßnahmen anscheinend erzieherische Maßnahmen waren. Wenn wir einfach jetzt so von diesem Text weggehen, dann könnte man sagen, immer dann, wenn du krank wirst, dann hast du gesündigt, oder? Dieses Denken hatten die Freunde von Hiob. Weswegen sie bei seinen Erkrankungen gesagt haben, irgendwas ist im Busch. Denn es muss immer eine Ursache geben, die auf Sünde zurückzuführen ist. Also in diesen Beispielen, die wir eben gerade durchgegangen sind, wenn man aufmerksam war, Krankheit von Gott war immer eine Konsequenz oder eine Strafe für konkrete Rebellion. Doch wenn wir im Neuen Testament weiterschauen, was wir jetzt noch kurz tun werden, werden wir sehen, dass auch Kinder Gottes teilweise schwer krank werden, ohne dass es irgendwie eine Begründung gibt, warum sie krank sind. Ohne Sünde oder irgendwas, sondern einfach, sie sind Kinder Gottes und sie sind krank, teilweise sogar schwer. Ich möchte euch die 4 prominenten Namen vorstellen, die für dieses Thema eigentlich entscheidend sind. Und zwar geht es um die 4 Personen Epaphroditus, Trophimus, Timotheus und Paulus. Beginnen wir mal mit Epaphroditus, derjenige, der vielleicht am wenigsten in diese Reihe passt, aber dennoch wichtig ist für uns, für dieses Thema. In Philipper 2, Vers 27 heißt es, wo Paulus den Philippern erklärt, wie es dem Epaphroditus geht, denn er war auch krank, dem Tode nahe. Also es ist eine Krankheit, die so nah reichte, dass Paulus dachte, der nippelt mir hier ab. Der geht bald über die Klippe. Das ist mein Mitarbeiter. Jemand, der mit mir unterwegs ist. Nicht mit irgendjemandem, sondern mit Paulus. Was für ein Vorrecht, so nah am Geschehen zu sein. Und auf einmal wird diese Person krank und sogar sterbenskrank. Das heißt hier weiter, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Okay, hier sehen wir, es ist nochmal glatt gegangen. Können einige sagen, ja, siehst du aber doch am Ende Heilung. Kann man so sehen, ja? Aber auf jeden Fall sehen wir, es gibt Krankheit im Leben von Gläubigen, ohne dass es irgendwie eine Begründung gibt. Dass Krankheit auf einmal Platz nimmt. Und sogar so weit, dass er dem Tode nah ist. Wenn man das noch weiter vergleicht, dann könnte man sogar noch Lazarus und Dorkas aus der Apostelgeschichte hinzuziehen. Von beiden heißt es, also die waren beide verbunden mit dem Herrn Jesus, beide wurden krank, sogar so krank, dass sie gestorben sind, aber da haben wir es natürlich wieder, dass sie auferstanden sind. Aber hier sehen wir Krankheit im Leben von Gläubigen, ohne dass wir wissen, woran sie eigentlich erkranken oder was der Hintergrund ihrer Krankheit ist. Es ist einfach Krankheit da. Okay. Zumindest für eine Zeit bei Epaphroditus. Jetzt gehen wir aber weiter zu den anderen 3 Namen, von denen wir kein Zeugnis haben, dass sie wieder gesund geworden sind. Trophimus. 2. Timotheus 4, Vers 20. Dort heißt es, Trophimus aber habe ich in Milet, danke. Miele ist auch die Waschmaschine, Marc, oder? Trophimus aber habe ich in Milet, krank zurückgelassen. Wir sprechen hier von dem Apostel, der alle geheilt hat, die er nur heilen konnte. Und jetzt hat er hier mit einem Mitarbeiter zu tun und das müssen wir einfach wahrnehmen, registrieren. Paulus erwähnt es, ohne gleich in Glaubenszweifel zu stürzen. Hier ist ein Mitarbeiter, ein Kind Gottes, den musste ich krank zurücklassen. Und ich bin mir sicher, dass Paulus gebetet hat wie ein Weltmeister. Dass er alle Hände, die er finden konnte, auf ihn gelegt hat, damit dieser Mann gesund wird. Und dieser Mann musste krank zurückgelassen werden. Und wir erfahren nichts weiteres. So fühlt sich vielleicht auch jemand unter uns. Alles wurde getan und gemacht, aber am Ende wurde ich krank zurückgelassen. Und sonst wird nichts weiteres darüber gesagt. Ja, bei mir ist auch nur ein Fragezeichen. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Paulus sieht es als eine Realität unter den Kindern Gottes, sogar unter den Mitarbeitern und Leitern von Gemeinde, als möglich an. 1. Timotheus 5, Vers 23, vielleicht die bekannteste Passage zu diesem Thema. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein. Die Badener, das ist euer Motto, oder? Aber die haben keinen badischen Wein getrunken. Aber warum eigentlich? Sollte er einfach nur ein bisschen mehr saufen? Nein. Um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Timotheus, du hast oft Probleme. Und du hast Magenprobleme. So, wenn ich mir so anschaue, was die Bibel so erzählt, so was die Apostel gemacht haben. Magenprobleme, Paulus. Das ist doch hier einmal eins, oder? Ein paar Magenprobleme. Du hast ganz anderes schon für den Herrn getan. Also zeig mal, was du drauf hast. Im Namen Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Apostel, dieser Timotheus wurde mit seinen Magenproblemen nicht fertig. Und er sagte ihm, nimm Medizin im Prinzip zu damaliger Zeit, diente es dazu, dass es dann mit dem Magen besser wird. Aber der Wein war auch nicht so hochprozentig wie unser heutiger Wein. Und auch nur ein wenig. Nicht in den Suff. Aber er versteht das Prinzip. Ein Mitarbeiter des Herrn wird krank oder hat Magenbeschwerden und das Beste, was ein Apostel zu sagen hat, such dir irgendwelche Mittel, die dir helfen. Das ist eigentlich eine Enttäuschung, Paulus. Paulus selbst, Galater 4, Vers 13 bis 15. Achtet mal darauf, was Paulus hier schreibt. Ich sag euch ehrlich, diese Passage hatte ich null auf dem Schirm, ehe ich mich damit beschäftigt habe. Null. In Galater 4, Vers 13 bis 15 heißt es, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches, was ein anderes Wort ist für Krankheit, im Griechischen, wenn du das Wort eingibst, dann bedeutet es, und sie brachten diese Kranken zu Jesus und erhalte sie. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Krankheit das Evangelium verkündigt habe und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Also ich habe im kranken Zustand bei euch gepredigt. Das ist krass. Das ist doch das Evangelium mit Kraft, oder? Und dann kommt ein Kranker und predigt das Evangelium. Und er hat gesagt, und trotzdem, trotz dieser Krankheit, habt ihr mich aufgenommen wie ein Engel Gottes, wie Jesus Christus selbst. Und jetzt interessant, was hatte eigentlich Paulus? Oh, die Theologen streiten sich. Aber ich gebe euch einen Hinweis, weil nur ich weiß es. Nein, Blödsinn. Aber einige denken, aufgrund von Vers 15, lest einfach selbst. In Vers 15 heißt, wenn möglich, hättet ihr eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Und viele vermuten, Paulus litt an einem Augenleiden, was hier nicht weggehen wollte, sodass die Gläubigen damals das sahen, konfrontiert mit der Krankheit des Paulus und so ein inniges Herz, wir haben es ja mal gehört, ne? Wie betet man für Kranke mit barmherzigem Interesse? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass sie auch so eine Barmherzigkeit in sich hatten. Hey, am liebsten wollen wir unsere Augen rausreißen und dir geben, weil das, was du uns bringst, so gut ist. Und daraufhin sagen einige, es wird wohl etwas mit seinen Augen zu tun haben, weil er auf ihre Augen andeutet, was sie mit ihren Augen machen wollten. Ich finde, das ist recht schlüssig. Ich kann nicht sagen, so ist es. Aber es liegt schon irgendwie nahe, dass es irgendwas mit seinen Augen zu tun hat. Auf jeden Fall, Paulus war krank. Paulus war sich nicht zu schade, das Evangelium des Reiches Gottes, der Kraft und der Errettung zu predigen, obwohl er krank war. Er sagt auch nicht, warum. Er war einfach krank. Ein Prediger, Pastor und ausgesprochener Heilungsprediger, John Wimber, vielleicht haben den Namen schon einige gehört, der war außerordentlich im Heilungsdienst tätig. Tausende über Tausende sind geprägt worden von seinem Heilungsdienst und wahrscheinlich haben wenige Personen wie er Einfluss ausgeübt auf diese ganze Bewegung für kranke Beten. Das, was er etabliert hat, was er weitergegeben hat und die Leute geschult hat, das lebt bis heute. Vieles, was du heute hörst in Gemeinden, hat seinen Ursprung bei ihm. Er analysiert diese vier Kranken. Epaphroditus, Trophimus, ich muss immer nachlesen, weil die so schwierig sind, Timotheus und Paulus. Er schreibt, diese vier Fälle, in denen Gott nicht heilte, sind umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Kranken um hochgeschätzte, begabte und erfahrene Leiter der Kirche handelte. Darum kann man die Krankheit dieser Männer nicht einfach auf Sünde, mangelnden Glauben oder mangelnde Erkenntnis der Kranken oder derer, die für sie beteten, zurückführen. Paulus betete weiterhin mit Erfolg für Kranke, auch wenn in diesen vier Fällen keine Heilung eintrat. Es gibt Phasen von Krankheit. Bei Epaphroditus scheint es, dass es wieder weggegangen ist. Einige sagen, der Herr hat sich über Epaphroditus erbarmt, bedeutet, er durfte sterben. Denke ich eher nicht, weil dann wäre die Traurigkeit von Paulus wahrscheinlich noch größer gewesen. Aber es gibt mindestens Perioden von Krankheit, sogar Krankheiten, wo wir gar nicht wissen, ob sie jemals aufgehört haben, wo Paulus trotzdem weiter betet und so trotzdem andere gesund werden, andere nicht. Bitteschön. Hier kommen wir an einen Punkt, das hatten wir schon in einer Predigt letztens, Gottes Regieren und Lenken und sein Wille und unsere Verantwortung. Wie kriegt man das zusammen? Wir können gerne noch einmal da tiefer hineinsteigen. Wir hatten das schon 2018, glaube ich, dass du dich daran nicht erinnerst. Ich kann einfach. Da hatten wir dieses ganze Thema, wie verhält sich Gottes Souveränität zum Bösen, Gottes Souveränität zu unserer Verantwortung, Gottes Souveränität zur Sünde, all diese Dinge. Das Thema heute streift es etwas, aber wir können da leider nicht ganz in die Tiefe gehen, aber wir werden darauf noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich möchte gerne fortsetzen, weil wir noch ein paar schöne Facetten kennenlernen. Es ist schon nach 9. Egal. Wir haben hier zwar nur 4 Beispiele, können sagen, hey, es sind nur 4. Aber wenn wir in die Briefe schauen, sehen wir, dass der Apostel Paulus zum Beispiel, wenn er die Lebenswirklichkeit von Christen beschreibt, dann macht er das manchmal mit einem Satz, aber das gilt dann für alle und für viele. Oder für viele und für alle, ja. Und wenn wir das Neue Testament studieren, sehen wir, dass unsere Lebenswirklichkeit geprägt ist von gesundheitlichen Leiden, von körperlichen Schmerzen und auch physischen Schwachheiten. Und das gilt auch für uns Christen, denn in Philipper 3, Vers 21 wird beschrieben, dass wir gegenwärtig einen Leib der Niedrigkeit haben und keinen Leib der Herrlichkeit. Wenn du deinen Leib in einer Niedrigkeit empfindest, dann liegt das daran, dass das noch das Gebot der Stunde ist. Das heißt nicht, dass wir sagen, Krankheit, ich heiße dich willkommen, aber es ist de facto eine Realität unserer Existenz. 1. Korinther 15, 42 bis 43 sagt Paulus, dass dieses Leben von Vergänglichkeit, Verderben und Schwachheit geprägt ist. Wenn du denkst, nur triumphalistisch, von Triumph zu Triumph zu Triumph, ist es einfach nicht die Lebenswirklichkeit, die Paulus den Korinthern weitergibt in Kapitel 15. 2. Korinther 4, Vers 16 sagt Paulus, dass unser äußerer Mensch verfällt. Merkst du das? Spätestens ab 30 fängt das an. unser Mensch verfällt. Ich liebe diese Wahrheit nicht. Aber es ist eine Realität unserer Existenz. Dieser Mensch verfällt. Paulus stellt es sogar gegenüber, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Selbst wenn unser äußerer Mensch verfällt. Das musst du irgendwie zusammenkriegen, diese Dinge. Für Paulus geht es so weit, dass er schreibt in Römer 8, Vers 23, wir seufzen in uns selbst und erwarten die Erlösung unseres Leibes. Wenn du mit Situationen konfrontiert bist, wo Krankheit da ist, wo du seufzt und denkst, ich brauche Befreiung von diesem Leib, dann ist für Paulus eine Devise ja. Wir beten. Aber wenn es nicht eintrifft, bist du nicht ohne Hoffnung, weil es kommt, die Erlösung des Leibes. Und das ist der Tag, wenn Christus wiederkommt und er alles neu machen wird. John Wimber sagt, Gottes Souveränität, seine Herrschaft und sein Reich bringen Heilung. Wir können nichts anderes tun, als zu beten, dein Reich komme und ihm zu vertrauen. Es liegt an ihm, mit seiner gnädigen Hand Heilung zu wirken. Wenn wir jetzt noch keine Heilung erfahren, so haben wir durch seinen Sühnetod trotzdem die Gewissheit, dass wir in der kommenden Zeit geheilt sein werden. Die Situation des Epaphroditus, Timotheus, Trophimus und Paulus, sowie meine eigene, er ist selber an seiner Krankheit dann verstorben, ist demütigend und erinnert uns daran, dass sich unsere vollkommene Erlösung erst bei Jesu Wiederkunft offenbaren wird. Wir wissen, dass Jesu Sühnetod uns Heilung für den Leib gebracht hat. Wenn Gott nun aber nicht jede Bitte um Heilung erhört, so haben wir trotzdem nicht das Recht zu folgern, dass unser Glaube oder Gottes Treue mangelhaft seien. Meine Lieben, diese Beobachtungen, die wir uns eben gerade angeschaut haben, führen dazu, dass nicht alle Heilung pauschal als Gottes Wille betrachten können. Wo die eine sagt, wir sehen doch in Jesus und in den Aposteln, wie sie darüber reden, wie sie handeln, Gott will Heilung. Die anderen sehen diese Verse und sagen, ich kann das nicht so sagen. Aber wie kannst du das nicht sagen? Sprichst du etwa ab, dass Gott so ist, dass es sein Verlangen und sein Wille ist, es ist sogar sein Name? Und so steht man dann sich gegenüber und fightet und schmeißt sich den Bibelvers hin und her und hin und her. Und das ist jetzt sehr wichtig, was jetzt kommt. Ich glaube, dass viele Missverständnisse unter uns Christen dadurch entstehen, weil nur wenige genau definieren, was sie eigentlich unter Wille verstehen. Wir sagen das gleiche Wort, aber meinen etwas total Unterschiedliches. Denn selbst die Bibel verwendet den Begriff des Willens Gottes in unterschiedliche Weise und deswegen unterscheiden die Theologen zwei Formen göttlichen Willens. Wir werden gleich sehen in der Schrift, dass wir diese zwei Formen des göttlichen Willens sehen. Und dann passiert Folgendes in Gesprächen. Der eine spricht über diesen Willen Gottes, der andere spricht über diesen Willen Gottes. Beide haben wohl möglich sogar recht. Aber sie verstehen nicht, was der andere eigentlich meint, woher er kommt und über welche Facette des Willen Gottes er gerade spricht. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Formen des Willens Gottes es denn gibt. Der erste ist Gottes souveräner Wille oder man sagt auch Gottes verborgener Wille. Das sind all die Dinge, die Gott tut, die er ohne unser Zutun, ohne unser Verstehen und ohne unser Eingreifen einfach bewirkt, weil er sagt, geschieht es. Wo du keinen Zugriff darauf hast. Wo die Dinge geschehen, weil sie geschehen. Und du einfach keine Kenntnis hast, warum sie geschehen. Das ist Gottes souveräner Wille und der ist oft verborgen. Den kennen wir nicht. Und auf der anderen Seite haben wir nicht nur den verborgenen Willen, sondern wir haben den offenbarten Willen. Man sagt auch in der Theologie den moralischen Willen Gottes. Das bedeutet, was Gott gut heißt, was er liebt, was er mag, was er gerne vervielfältigt. Okay? Diese zwei unterschiedlichen Dinge. Und dieser zweifache Wille Gottes steht manchmal miteinander in Konflikt. Das hört sich ja erstmal auf den ersten Blick komisch an, weil Gott kann doch nicht in Konflikt mit sich selbst sein. Wir kennen das von uns auch. Dass wir etwas von Herzen möchten, aber es nicht tun, weil etwas anderes wichtiger ist als jetzt mein Herzenswunsch. Paulus sagt es zum Beispiel, liebe Korinther, ich wollte euch nicht betrüben. Aber wenn diese Betrübung dazu diente, dass es zu einem veränderten Sinn kommt, dann ist es gut, dass es so passiert ist. Ich will etwas und ich will auch das andere, aber beides gleichzeitig geht nicht. Es gibt etwas, was dem übergeordnet steht. Und das ist oft uns verborgen, was übergeordnet steht. Nicht alles, was wir erleben, entspricht dem Herzensanliegen Gottes. Es gibt für uns verborgene, dringende Notwendigkeiten, die schwerer wiegen können als das Herzensanliegen Gottes. In Klagelieder 3, Vers 33 sagt der Herr, denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Er will das nicht. Heißt es, dass er es dann nicht tut? Doch. Klagelieder geht nur darum, dass er gerade die Menschheit betrübt. Und trotzdem sagt dieser Brief, Gott tut etwas aufgrund seines souveränen Beschlusses, seines souveränen Willens und streut die Wahrheit. Aber das, was er hier tut, von Herzen will er das eigentlich nicht. Hier gibt es eine Spannung und Eltern in der Erziehung ihrer Kinder erleben das sehr, sehr häufig. Genau. Es gibt gewisse Notwendigkeiten, die in Spannung stehen zu seinem eigentlichen Herzenswunsch, zu seinem eigentlichen Herzenswillen. Wenn wir die Schrift kurz scannen, dann merken wir, dass es ganz viele solche Aussagen gibt. Gott hat einen souveränen Willen, einen verborgenen Willen und einen offenbarten oder moralischen Willen, was er liebt und gerne tut. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Trotzdem richtet er den Gottlosen. Er will etwas, obwohl er es eigentlich nicht will. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber er rettet nicht alle Menschen. Er will etwas, obwohl er etwas anderes tut. Gott heißt es nicht gut, dass Josefs Brüder ihn so hassen, dennoch gebraucht er ihre Gottlosigkeit, um viele zu retten. Das ist sogar der Plan, der Wille des Herrn offenbart sich in der Geschichte von Josef. Und trotzdem ist diese selbstverschuldete Schuld eine wirklich selbstverschuldete Schuld. Gott heißt die Sünde bei Simson nicht gut, dennoch gebraucht er seine bösen Handlungen, um sein Ziel zu erreichen. Gott gebraucht sogar Sünde, um zu seinem Ziel zu kommen. Und wenn du das nicht glaubst, ich meine damit nicht, dass Gott dann dadurch moralisch anfechtbar wäre, dass er sündigt. Aber wenn du nicht glaubst, dass Gott Sünde gebraucht, um seinen Willen zu offenbaren, und Sünde ist niemals sein Wille, dann wirst du niemals das Kreuz von Jesus Christus verstehen. Es war von alters her geplant. Christus muss sterben. Und die Menschen, die Jesus getötet haben, haben sich versündigt. Gott will nicht, dass Menschen böse sind. Gott will nicht, dass Menschen andere töten, aber er gebraucht das, um zu seinem verborgenen Willen zu kommen. Deswegen haben die Jünger das nicht verstanden, weil es für sie verborgen war. Wie kann das recht sein? Das ist doch falsch. Ja, richtig. Aber nur dadurch kommt es zu diesem Ziel des souveränen Willens. Und in Sachen Heilung bedeutet das, es ist Gottes offenbarter Wille zu heilen. Das ist richtig, wenn man das sagt. Das ist sein Herzenswunsch. Es ist gut, so zu sprechen. Gott will heilen. Gott ist nicht so, ich möchte gar nichts Gutes tun und so. Eigentlich habe ich ein böses Herz in mir und du verdienst das sowieso nicht. Nein, Gott ist liebevoll, gnädig, barmherzig. Wie können wir dann sagen, Gott will nicht heilen? Natürlich will Gott heilen. Doch manchmal bleiben Heilungen unerklärlich aus, weil uns Gottes souveräner Plan und Wille verborgen bleiben. Und somit ist beides gleichzeitig wahr. wenn jemand sagt, Gott will heilen, weil das Herz Gottes genau das will. Aber manchmal gibt es Dinge, wo wir einfach nicht wissen, was da passiert, warum das nicht eintrifft. Und deswegen kann dann auch jemand sagen, es ist Gottes Wille, dass jetzt gerade keine Heilung passiert. Und so heißt es in 5. Mose 29, Vers 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns. Das Verborgene steht bei Gott, wir wissen es nicht, aber das Offenbare steht bei uns oder gilt uns. 5. Mose 29, Vers 28. Und ja, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Dort ist es eben gerade angedeutet, du wolltest es schon ab der 10. Minute gefühlt. Hiob, meine Lieben, Hiob, erinnert uns doch genau an diese Wahrheit. Wir dürfen, das Thema der Heilung ist so schwierig. Ich bin dankbar, dass Gott uns dieses Buch gegeben hat. Wenn uns dieses Buch fehlen würde, würde uns ganz, ganz wesentlich in der Theologie über Heilung fehlen, wie wir mit Kranken umzugehen haben. Die Menschen haben mit Hiob sind schlecht umgegangen, weil sie eine falsche Sichtweise über Gott hatten. Hiob war krank, weil hinter den Kulissen etwas vor sich ging, von dem er nichts wusste. Er wusste es einfach nicht. Und es wurde ihm auch nicht offengelegt. Und trotzdem konnte Hiob in Kapitel 1, Vers 21 sagen, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Moment mal, was? Wer hat genommen? Wir kennen die Geschichte, oder? Wer hat eigentlich genommen? Es war der Feind, oder? Satan war das. Hiob 2, Vers 10. Das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollen wir das Böse nicht auch annehmen. Und wir sagen wieder, Hiob, stopp, halt. Du vergreifst dich an den Herrn. Der Vers geht weiter. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Er sagt nicht, Gott schafft das Böse, aber Gott ist in Kontrolle. Er regiert alles und nichts geht an ihm vorbei. Und aus irgendeinem Grund will, im Sinne des souveränen Willens, passiert das nicht. Aber natürlich zweifelt er nicht daran, dass Gott ein gnädiger, liebevoller Gott ist, der Heilung will. Ihr versteht, diese zwei Willen, die miteinander in Konflikt stehen. Wir sollten miteinander deswegen nicht hart sein, wenn wir zu unterschiedlichen Gewichtungen kommen. Denn das ist oft das Resultat. Wir gewichten anders. Wir haben andere Prägung. Wir haben vielleicht mehr gerade die Evangelien gelesen. Die anderen haben mehr die Briefe gelesen oder das Alte Testament. Und auf einmal ist das größer. Wir sollten da nicht hart miteinander sein. Oft neigen wir dazu, auch aufgrund unserer Frömmigkeit, aufgrund unserer Tradition, entweder den verborgenen Willen Gottes stark zu betonen oder Gottes offenbarten Willen zu betonen. Das hat ganz viel mit deiner Geschichte zu tun. Worauf du dich stellst, worauf du zählst und was dir gerade Ruhe gibt. Das hat ganz viel damit zu tun. J.I. Packer, ein hervorragender, schon verstorbener Theologe, sagt, was Gott versprochen hat und wann er es geben wird, sind unterschiedliche Fragen. Was Gott versprochen hat und wann er es geben wird, sind unterschiedliche Fragen. Und das müssen die beiden Parteien miteinander in die Klärung bringen. Ich möchte zum Schluss kommen. Was können wir definitiv wissen? In Jesu Blut ist Kraft zur Heilung. Diese Heilung gilt uns. Darum beten wir wie die Weltmeister, voller Glauben, voller Hoffnung, voller Zuversicht, machen es Jesus und den Aposteln gleich. Wenn ein Kranker kommt, dann haben wir Glauben und beten und beten und beten, bis der Herr sagt, hör auf. Zu mir hat das noch nie gesagt, hör auf. So lange bete ich und möchte in Erwartungshaltung sein, Herr, dein Blut hat Kraft, auch diese kranke Person wiederherzustellen. Und der Herr wird es auch tun, heute oder morgen oder in alle Ewigkeit. Und damit möchte ich schließen, ein Zitat von Andrew Wilson. Gott sagt niemals Nein zu einer Bitte um Heilung. Gott sagt niemals Nein zu einer Bitte um Heilung. Er sagt entweder ja oder noch nicht. Amen.